für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Hallo aus dem Salzburger Land. Aus dem Steinernen Meer, habe ich mir sagen lassen, so heißt es, hier in Saalfelden, nicht Bad Ragaz, nicht die Schweiz, diesmal ist es Österreich und ich habe mir Verstärkung mitgebracht für Folge 14, weil der liebe Jesko im Urlaub ist, mit dem Camper unterwegs durch Kroatien reist und deshalb habe ich die wunderbaren BVB-Reporter Manni Manfred Sedelbauer von Sport 1 und Jonas Ortmann von der WAZ hier bei uns am Start. Freut mich sehr, dass ihr beide hier seid. Danke erstmal.
Danke für die Einladung. Morgen.
Ja, und dass wir ein bisschen über den BVB reden, natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven. Jonas natürlich der Mann, der wahnsinnig viele Texte schreiben muss jeden Tag. Gut, das muss Manni auch machen, aber Manni ja noch, ich kenne den Job ja auch noch bei Sport 1, so dass das Crossover mit Fernsehen, mit TV. Kriegt ihr oder kriegst du, Jonas, die Seiten voll im Trainingslager, weil das erste Training ist ausgefallen? Heute gibt es nur eine Medienrunde mit Joe Bellingham, das Training hinter verschlossenen Türen. Ich mache mir Sorgen um die Watz. Wie sieht's aus?
Du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir haben ja auch das Blatt gefüllt, als ich glaube mehrere Wochen nichts war. Von daher, du weißt es ja selber, viel läuft ja auch nicht über die offiziellen Kanäle oder beziehungsweise was der BVB manchmal anbietet, sondern man muss ja auch selbst mal das Telefon in die Hand nehmen. Und ich glaube, das können wir alle mittlerweile ganz gut.
Ja, Manni, wie sieht's bei dir aus? Ich habe gesehen, gestern sind wir ja alle ungefähr zeitgleich angekommen. Wobei Jonas, glaube ich, war schon mal eine Nacht vorher in Saalfelden, ne? Hat die Betten mal getestet. Manni, du hast gleich mal Umfragen gemacht unter BVB-Fans. Wie enttäuscht waren die, dass das öffentliche Training ausgefallen ist? Ich meine, das ist ja extrem bitter, ne? Die reisen von sonst woher und haben eigentlich nur den Montag und den Freitag als Möglichkeit und dann fällt das Training ins Wasser, regelrecht.
Ja, war für viele schon tatsächlich sehr, sehr bitter. Ich habe auch mit einigen gesprochen, die bleiben gar nicht bis Freitag, also die reisen dann Mittwoch oder Donnerstag schon wieder ab und sehen sozusagen die Mannschaft eigentlich gar nicht. Ich glaube, so ein kleines Trostpflaster war dann diese Hotelankunft, bei der ja auch sehr, sehr viele Fans dann vor Ort waren, Autogramme bekommen haben, Selfies bekommen haben. Also das war schon, ja, ich sag mal, ein kleiner, schwacher Trost auf jeden Fall, aber vielen genügt das dann tatsächlich auch mal, die Profis aus nächster Nähe zu sehen. Aber ja, ich finde es immer wieder Wahnsinn in diesen Trainingslagern, dass so viele tatsächlich da auch extra hinreisen. Es sind natürlich auch viele Österreicher, aber dass dann auch viele irgendwo aus Dortmund oder der Ecke dann tatsächlich für dieses Trainingslager hinkommen, das ist schon beachtlich.
Ja, das muss man schon sagen, ne? Die Fans waren auf der einen Seite enttäuscht, aber dann happy, weil die Spieler, und das haben sie ja auch nicht immer gemacht, aber da jetzt an dem Montag nach der Anreise sich wirklich ausführlich Zeit genommen haben für Fotos, für Selfies, für Autogramme. Und das ist, glaube ich, das Mindeste. Ja, lasst uns mal reingehen in das ein oder andere Thema hier vor Ort in Saalfelden. Jetzt kurz vor der Podcast-Aufnahme kam, wie ich finde, eine recht überraschende Nachricht rein, die sich tatsächlich erhärtet hat, dass der BVB Fabio Silva verpflichten möchte, einen 23 Jahre alten Stürmer von Wolverhampton. Das Thema war vor ein paar Wochen noch kalt. Mittlerweile ist es so, dass der BVB ein Angebot an den Spieler abgegeben hat, ihn gerne verpflichten möchte. Und wir haben da gleich ein paar Fragezeichen im Kopf, die wir, glaube ich, mal diskutieren können, ne? Was heißt das zum Beispiel für Sebastian Haller? Jonas, was glaubst du?
Ja, das war das Thema ist ja gestern Abend so ein bisschen aufgeschwelt und du sagst richtig, das scheint sich jetzt am Vormittag zu erhärten. Und da war natürlich meine erste Frage direkt, weil Haller ist ja aktuell auch noch nicht im Trainingslager angekommen, ist aus Krankheitsgründen ja nicht mitgeflogen mit der Mannschaft. Und da muss man sich ja schon fragen, Fabio Stürmer ist jetzt erstmal ein Stürmerprofil, kann auch auf anderen Positionen spielen, aber ist ja schon erstmal vorab ein klassischer Stürmer. Zumindest hat er da in den letzten Jahren gespielt, war ja bei Wolverhampton, glaube ich, ausgeliehen, hat da auch eine gute Saison gespielt. Aber ja, fragt man sich schon. Haller ist natürlich immer ein Abgangskandidat. Das hohe Gehalt ist jetzt auch kein Geheimnis, dass der BVB weiterhin plant, ihn abzugeben. Auch wenn Niko Kovac sich vorstellen kann, ihn nochmal irgendwie hinzubekommen, als Backup-Stürmer hinter Guirassy da funktionieren zu lassen. Aber ja, mein erster Gedanke war, ist bei Haller jetzt was passiert? Beziehungsweise deutet sich da jetzt ein Abgang an.
Manni, wie siehst du es? Das ist Also mir wurde aus mehreren Richtungen gesagt, klar, Jonas hat es richtig eingeordnet, schon Typ Mittelstürmer, Typ auch Guirassy-Ersatz, der ganz vorne spielen kann. Klar ist aber, wenn jetzt ein 23-Jähriger sich dafür entscheiden würde, ein Länderspiel für Portugal hat er für den BVB zu spielen, wird er sich wahrscheinlich einfach nicht so ganz klaglos auf die Bank setzen. Also soll auch einer sein, der in der Doppelspitze spielen kann, hängende Spitze, auch mal statt Bayer, statt Adeyemi und im Notfall auch mal auf dem Flügel ausweichen kann. Findest du aber, Manni, das ist das Profil, was der BVB eigentlich sucht?
Primär nicht. Also primär hätte ich da andere Positionen im Kopf, wo ich sage, da wäre vielleicht eher Bedarf, aber ich sehe es tatsächlich so wie Jonas. Also mein erster Reflex war auch, scheint ja dann für Allaire irgendwas anderes zu geben. Also da würde ich mich tatsächlich schon so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, okay, sie werden jetzt nicht mit drei klassischen Stürmern oder so oder Zielspielern dann in die Saison gehen. Wir wissen alle, Sebastian Allaire casht ordentlich ab bei den Dortmundern und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, auch wenn es natürlich jetzt niemand nach außen zugeben wollte, auch in der jüngsten Vergangenheit, dass sie da schon die eine oder andere Option abseits des FC Kopenhagen da vielleicht auch im Kopf haben, um ihn dann vielleicht abzugeben.
Hm. Ja, mir wurde gesagt, was jetzt Silva angeht, vor ein paar Wochen war das Thema kalt, ist jetzt doch nochmal heißer geworden, weil sich die ein oder andere Türchen beim Spieler eröffnet hat. Rom war da ja mal ein Thema, auch die Leipziger waren oder sind immer noch dran, haben ihn auf dem Zettel für einen möglichen Sesko-Ersatz, aber das Türchen hat sich eröffnet und es ist ja auch so, der ein oder andere, die ein oder andere Option, Jonas, habt ihr auch viel drüber berichtet, Eton Nwaneri ist den Dortmundern am Ende dann durch die Lappen gegangen, deshalb müssen sie ein bisschen ummodellieren. Übrigens soll das nicht Einfluss haben auf Buonanotte oder Chukwuemeka, also das soll unabhängig davon sein, also Buonanotte finden sie weiterhin sehr interessant, weil es auch ein anderes Spielerprofil ist, der auch auf der 10 in den Halbräumen und auch mal auf dem Flügel spielen kann, auch wenn die Dortmunder ja dieses Flügelprofil nicht haben. Und bei Chukwuemeka, da gibt's gefühlt jeden Tag neue Meldungen, die sich wiederholen. Der BVB spricht wieder mit Chelsea, spricht wieder mit Chukwuemeka. Jonas, was glaubst du, wie sieht's da aus? Wird das ein Spieler sein, den sie am Ende holen?
Ich glaube, Chukwuemeka wird spätestens am 1. September Spieler von Borussia Dortmund sein. So ist es zumindest rauszuhören. Ich glaube, alle sind da sehr optimistisch, auch wenn die Gespräche mit Chelsea ja, also die wurden ja auch nicht wieder aufgenommen, die laufen eigentlich durchgehend, mehr oder weniger erfolgreich. Der BVB präferiert natürlich eine Leihe, aber das hatten auch Kollegen berichtet, es öffnet sich offensichtlich auch eine Tür für einen günstigeren Verkauf. Und da ist ganz spannend, was ich jetzt in den letzten Tagen auch nochmal gehört hatte, da ist ein albanischer Stürmer, Broja, der ist jetzt wohl zum FC Burnley gewechselt, von Chelsea. Und da ist jetzt wohl ein interessantes Transfermodell aufgeploppt. Die Transfersumme soll dann relativ gering sein, aber mit extrem hohen Boni. Das heißt, also die Fixsumme ist relativ gering. Es können aber sehr, sehr hohe Boni dazukommen, gepaart an Einsätzen. Zumindest ist das so aus einigen Gesprächen raushören zu gewesen sein, meine Güte. Und das könnte bei Chukwuemeka auch ein sehr interessantes Modell sein, wie ich finde. Also wenn man die Transfersumme, die Fixsumme sehr drücken kann, weil der BVB natürlich, jeder sagt mir, wenn er denn fit ist, also eine Garantie, dass er halt diese 30, 35, vielleicht 40 Spiele machen kann, die hat der BVB aktuell nicht. Ich glaube, ihr habt ja auch über die medizinische Abteilung berichtet, die da auch mal an die Verantwortlichen berichtet haben soll, wie das Ganze aussieht. Also ich finde, das könnte ein sehr interessantes Modell sein, wie der BVB den Spieler dann am Ende ziehen kann, weil ich denke, den Spieler hat man bereits überzeugt, mindestens mal ein weiteres Jahr beim BVB aufzuschlagen.
Genau, der Spieler möchte weiterhin bleiben. Die Dortmunder sind grundsätzlich überzeugt, die leichte Skepsis bezüglich eines festen Transfers gibt, aber genau dieses Modell, das haben wir tatsächlich auch gehört, mit vielleicht einer niedrigen Grundsumme und hohen Bonusstrukturen, könnte möglich sein, aber deshalb sind die Dortmunder relaxed, weil sie jetzt auch nicht das Gefühl haben, dass irgendwie doch ein Verein noch dazwischen grätscht und ihn dann wegschnappt. Manni, wenn wir in die Arbeit des BVB reingehen, wir konnten eine Trainingseinheit am Montag sehen, es wurde ja dann noch kurzerhand auf einen anderen Trainingsplatz trainiert und das Training verlegt. Natürlich alles, da kann ich den BVB und die Sicherheitsbedenken der Region Saalfelden schon verstehen, das wäre jetzt nicht möglich gewesen, weil es keine Tribünen gibt, da Tausende oder Hunderte von Fans zu haben. Natürlich schade für die Fans, die dann draußen teilweise gewartet haben. Wir konnten ein bisschen zusehen, wahrscheinlich zu wenig, um gute Erkenntnisse zu haben. Aber was glaubst du, woran wird und woran muss Niko Kovac in den nächsten Tagen hier in Saalfelden arbeiten?
Also Fitness, dieses Thema, das schwebt ja über allem. Also das hat Niko Kovac ja auch immer wieder durchblicken lassen bereits in der Rückrunde, dass er da nicht hundertprozentig mit zufrieden war und auch nach wie vor nicht ist. Jetzt hast du natürlich durch die Club-WM eine bisschen kürzere Vorbereitung. Ich glaube, da hätte er schon gerne 2, 3 Wochen mehr gehabt, um nochmal richtig an diese Grundlagenausdauer auch ranzugehen. Aber ja, da würde auch alles möglich machen in diesen, ja, jetzt mittlerweile ja nur noch 2, 3 Wochen, die Mannschaft da vielleicht dann doch nochmal auf ein anderes Niveau zu bringen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ja, was mir einfach auffällt, gefühlt bei jedem Training, wo wir Einblicke bekommen, geht es eigentlich um Aufbauspiel. Also dieses Aufbauspiel von hinten, da wird auch immer wieder unterbrochen, wenn ein Ball nicht ankommt. Da wird viel Wert darauf gelegt, dass die Innenverteidiger sichere Bälle von hinten rausspielen, dann vielleicht auch gerne mal durchs Zentrum, dass da einer von den Offensiven entgegenkommt, dann die Bälle sauber verteilt. Und da ist Niko Kovac tatsächlich rigoros. Also ich weiß nicht, ob ihr das gestern mal gesehen habt. Waldemar Anton hatte den Ball am 5-Meter-Raum ungefähr, wollte dann den Ball nach vorne spielen, ist dann so ein bisschen schief gegangen, dann hat er sofort unterbrochen, hat sich selbst den Ball geschnappt, hat gesagt, so, ich zeig's jetzt mal, wie es geht, und hat dann einmal dieses Aufbauspiel von hinten vorgemacht. Und ja, also ich finde, da ist schon zu erkennen, dass klar, Fitness, aber auch dieses Aufbauspiel ganz oben auf der Prioritätenliste von Kovac steht.
Ja, und er hat immer gerufen, glaube ich, von hinten Quick Play, ne? Also dass man das Spiel schnell aufbaut über mehrere Stationen. Einmal hat er länger mit Maxi Bayer gesprochen, wo es, glaube ich, um die richtige Positionierung auch bei einem langen Ball, bei einem Aufbau von hinten ging. Also das sieht man, es geht schon sehr ins Detail. Der BVB hat 2 Testspiele gehabt, wo wir auch vor Ort waren. 8-1 gegen die Sportfreunde Siegen. Das ist so ein bisschen Muster ohne Wert, würde ich sagen. Aber vor allen Dingen der Test in Iserlohn, habe ich mir sagen lassen, nicht Iserlohn, sondern Iserlohn. Sascha Fligge hat mich da nämlich dran erinnert und gemahnt, weil der ja aus der Ecke kommt. 3-2-Sieg gegen Lille. Und wir wollen einmal reinhören, denn unser geschätzter Kollege Jesko von Eichmann liegt zwar auf der faulen Haut in Kroatien, aber hat uns seine Einschätzung zum BVB, zur erschreckenden Frühform der Dortmunder geschickt aus der Hängematte, aus dem Camper in Kroatien. Wir hören einmal rein, Jesko.
Ja, hier kommt die Stimme aus dem Urlaub. Ich genieße es, muss ich gestehen, mal ein paar Tage weg zu sein, auch ein bisschen weg von diesem ganzen Fußballzirkus. Aber ich kann es natürlich nicht lassen, bin ich auch ehrlich, und habe beide Testspiele im Urlaub gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade der Test in Siegen gegen Siegen, da habe ich gedacht, oh boy, das gucke ich mir nicht an. Weil da weiß ich schon ganz genau, wie das wird. Da kommt eine Truppe, die 3 Tage Training hatte vom BVB hin und schüttelt sich die Beine aus und hat eigentlich gar keinen Bock. Und das siehst du den Jungs allen an. Und dann wird das so ein richtig mieser, langweiliger, uninspirierter Testkick. Und da muss ich sagen, ich war geflasht. Also ich finde ja, Testspiele muss man immer so ein bisschen in Phasen einteilen. Du hast die Phase, wo es die Mannschaft ernst nimmt, wo sie in einer Einheit auf dem Platz ist, und dann kommen die Wechsel, dann kommen Umstellungen, sowohl bei dir als auch beim Gegner. Da verändert sich das Spiel einfach komplett. Man kann in Testspielen nie erwarten, dass die 45 oder 90 Minuten auf demselben Niveau spielen. Das ist praktisch unmöglich. Das hat was mit Trainingssteuerung zu tun. Das hat was auch mit der personellen Aufstellung zu tun, mit der personellen mit den Wechseln beim Gegnern. Du kannst nicht ein komplettes Spiel auf höchstem Niveau performen in der Vorbereitung. Das sollen die auch gar nicht. Darum geht's ja auch gar nicht. Aber es geht darum, in Phasen zu zeigen, was diese Mannschaft kann. Und mir sind 3 Dinge extrem aufgefallen. Einmal eine ganz hohe Intensität. Schon jetzt am Anfang der Vorbereitung hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft mit einer anderen Seriosität, mit einer anderen Intensität in dieses Testspiel gegen Siegen gegangen ist. Die haben da die Siegener überhaupt nicht irgendwie auch nur ranschnuppern lassen, sondern die Dortmunder hatten den Auftrag, ihr spielt soweit ihr könnt auf dem höchsten Niveau hier gegen Siegen. Und das haben sie umgesetzt. Das fand ich echt interessant. Das Pressing hat, wie ich finde, interessant, gut funktioniert, sehr aggressiv funktioniert, mit einer, auch da natürlich die Intensität hoch, aber es waren eben auch kreative Momente dabei, 1, 2 richtig schöne Kombinationen und eben nicht nur Power gegen den Ball und dann, wenn du den Ball hast, was machen wir denn jetzt, sondern du hast wirklich auch auch dann ein klares Positionsspiel gehabt. Du hast wirklich richtig, also ich fand den Test über einige Phasen, wie gesagt, vorsichtig, ne, über einige Phasen einfach richtig gut, richtig stark. Und ich habe mir auch Sebastian Allaire ganz genau angeguckt. Muss sagen, das hat mich leider wieder nicht überzeugt. Ich habe größten Respekt vor Sebastian Allaire, Respekt auch vor seiner Krankheitsgeschichte. Ich fürchte halt echt nur, dass er einfach auf dem allerhöchsten Niveau nicht mehr mithalten kann, was durch diese Geschichte einfach zu erklären ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte dann auch in dieser Saison beim BVB weitergehen wird. Der zweite Test gegen Lille, auch da, ne, wieder die ersten Minuten, die ersten 45 Minuten eigentlich stark, unfassbar intensiv, richtig gut gegen einen starken Gegner. Dann auch, als der rankam, nochmal einen nachgelegt mit Karim Adeyemi, ein schönes Tor gemacht dann in der zweiten Hälfte. Auch das war wirklich eine sehr seriöse Vorstellung und das in so einer Vorbereitung. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Mannschaft das, was sie schon in der Endphase der vergangenen Saison gut gemacht hat, jetzt nochmal eine Schippe drauflegen kann und vor allem noch mehr zusammensteht, noch mehr zusammenarbeitet, sie auch diese Wege gehen und diese Wege sehen, die sie gehen müssen, füreinander, miteinander, dass sie als Kollektiv richtig, richtig stark funktionieren können. Du hast genug individuelle Qualität, aber sicherlich nicht auf dem absoluten Top-Level, Stand jetzt, ne? Stand jetzt, in der Bundesliga, aber du kannst die hohe Qualität jedes einzelnen Spielers, wenn du die gebündelt bekommst in eine kollektive Qualität, dann bin ich wirklich gespannt, wo es hingeht mit Borussia Dortmund. Aber Achtung, auch das, ich hatte das auch schon mal bei Instagram gepostet, da auch direkt wieder Leute gehabt, die gesagt haben, ey, sehen wir anders. Kann ich auch total verstehen. Aber es ist halt, das alles sehe ich jetzt nach einer sehr kurzen Vorbereitungsphase. Aber ich sehe da eine positive Entwicklung, gerade was so dieses Zusammenarbeiten in der Mannschaft angeht. Fand ich total interessant, fand ich sehr intensiv, fand ich gut. Und ich hoffe, dass sie das konservieren können. Und ich werde auch im Urlaub natürlich, das ist ja das Tolle, ich werde mich also jetzt im Urlaub zum ersten Mal hinlegen und ganz genüsslich irgendwo auf Süd hören, weil ich eben nicht dabei war und total interessiert bin, was ihr dann so erzählt, während ich hier gemütlich im Urlaub bin. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, hoffe, dass ich dann bald wieder dabei bin.
Ja, der Jesko, er kann es irgendwie nicht lassen. Trotzdem hat er den Laptop hochgeklappt und schaut zu. Wie ist das eigentlich bei euch beiden? Jonas, vielleicht bei dir, wenn du mit im Urlaub bist, trotzdem Fußball und BVB, ist das so eine Reporterkrankheit auch bei euch? Oder gibt es mal Tage, wo ihr sagt, nee, geht mir weg mit dem Kram?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, diese Tage gäbe es nicht. Also manchmal wird das Handy auch dann gerade im Urlaub aktiv irgendwie im Hotel safe gelassen, sodass man mal ein bisschen Abstand gewinnt. Aber ich finde gerade an freien Tagen, weil ich sag mal, die Anrufer, die haben ja auch kein frei. Und dementsprechend geht man da schon mal ans Telefon, auch wenn man nicht im Dienst ist. Also ich glaube, das gehört als Reporter dazu. Und ja, jeder hat ja irgendwo auch den Anspruch, mal eine Meldung dann irgendwie alleine zu machen oder als Erster zu haben. Von daher ja, kann man sich das nicht oft erlauben, mal den ganzen Tag irgendwie rauszugehen und sagen, pass auf, heute BVB spielt keine Rolle in meinem Leben.
Ja, ich glaube, da ticken wir alle gleich. War für mich auch in der Elternzeit nicht einfach, weil die Quellen und Informanten, die schlafen nicht. Aber das ist dann manchmal so der schmale Spagat, den du irgendwie fahren musst, die auf der einen Seite warm zu halten, auf der anderen Seite auch denen zu verstehen zu geben, ich will mich jetzt mal hier ein paar Tage ausruhen. Immer nicht so ganz einfach. Übrigens, das kann ich mal zurückgeben. Ich glaube, das geht uns allen so, auch Manni. Ich muss sagen, das BVB-Reporter-Team, in Anführungszeichen, wir sind ja kein Team, wir sind ja Konkurrenten und kämpfen gegenseitig um News und Nachrichten. Aber ich finde, das ist, wenn man es mal mit so anderen Vereinen vergleicht, ist das, glaube ich, schon eine sehr gute Truppe, ne Manni? Ab und an machen wir auch mal was zusammen. Ihr seht es jetzt gerade nicht, der Manni hat ein sehr geiles Bergpanorama, auch wir, Jonas. Wobei Jonas hat das bessere Zimmer, glaube ich, der schaut hinten raus auf den Teich, ne? Und ich gucke auf die Straße, aber auf so eine Skisprungschanze mit einem Werbeplakat, wo eine Blondine drauf ist. Und was steht da? Wisst ihr noch, was da steht? Irgendwie...
Ich glaube, hier erholen oder so ähnlich.
Hier erholen, holt euch Spaß oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also könnte auch für was anderes, glaube ich, eine Werbung sein. Ein bisschen seltsam, aber Darüber wollen wir nicht sprechen. Manni, da gibst du mir schon recht, ne? Das ist eine ganz gute.
Ich halte dich jetzt.
Ja, rette mich mal und ich guck kurz, was auf dem Plakat steht. Du kannst ja in der Zeit reden.
Sehr gut, sehr gut. Nein, also das finde ich so seit dem ersten Moment, als ich als BVB-Reporter tätig bin, ist das schon bemerkenswert. Also klar, arbeitet jeder so an seinen eigenen Geschichten. Jeder hat vermutlich auch andere Kontakte irgendwo im Telefonbuch und klappert die ab und ist vielleicht mit dem einen besser oder schlechter. Und trotzdem, wenn wir uns dann sehen, keine Ahnung, bestes Beispiel war jetzt diese Club-WM, wo du dann irgendwie 3,5 Wochen aufeinander sitzt, möchte ich schon fast sagen. Aber es war eigentlich kein Tag dabei, wo ich gesagt habe, Mann, nerven die mich. Das ist also das ist schon speziell und ja, das macht die Arbeit natürlich schon auch schöner, wenn du dann, keine Ahnung, an den Trainingsplatz gehst, wie auch immer, zum Medientermin und wir sehen uns dann alle. Also da, ja, das genieße ich schon. Das ist, glaube ich, nie selbstverständlich.
Vielleicht kann man das ja so ein bisschen so vergleichen wie Spieler auf dem Platz sozusagen, also für die 90 Minuten. Da ist immer große Konkurrenz, aber es gibt ja nun mal auch viele, die mit anderen Mannschaften sehr gut befreundet sind und dann ist für die 90 Minuten oder für die Geschichten ist quasi die Konkurrenz da, aber ich glaube, danach kann man auch so zusammen mal das ein oder andere Bierchen trinken.
Also meinst du, du gönnst quasi dem Money und mir keine einzige News in den 90 Minuten, aber dann sind wir wieder Freunde.
Ich kenne euch alles.
Sehr schön. Ich habe kurz die Zeit genutzt, während Manni gesprochen hat und bin mal auf den Balkon gegangen. Also es ist tatsächlich eine Blondine in einem Dirndl und es steht sehr groß, lass es dir gut gehen drauf. Und sie hat natürlich einen Maskkrug in der Hand. Ja, musste ich auf jeden Fall.
Ist das eine Aufforderung für uns?
Ja, jetzt schon.
Bier trinken zu gehen?
Eventuell ja. Und es ist auch eine Aufforderung an uns. Wir arbeiten ja alle viel, haben heute auch wieder einen langen Tag mit Medienrunde, Joe Bellingham mit Schalten oder auch eben Texte schreiben bis spät in den Abend hinein. Wenn ich die Berge so sehe, ich glaube, wir können uns auch mal einen Tag rausnehmen, wo wir mal die Wanderschuhe einpacken. Und das Wetter soll ja jetzt auch ein bisschen besser werden. Hoffentlich dann auch so, dass die BVB-Fans am Freitag das Training dann komplett zu Gesicht sehen können oder zu Gesicht bekommen. Einmal kurz zu Jeskos Einschätzung. Wie seht ihr? Er hat ja regelrecht geschwärmt von der Vorbereitung oder auch von den Testspielen, vor allen Dingen von dem gegen Lille. Klar, er hat so in verschiedenen Etappen und Phasen eingeordnet. Natürlich die erste Phase mit fast voller Kapelle und Stammelf, die du natürlich anders bewerten musst, als wenn dann durchgewechselt wird. Was haltet ihr von so Spielen und von so Frühformen? Jonas, du warst ja mal bei Springer und Bild, da gibt's ja immer mal das Spielchen mit wer ist der Formmeister und sowas. Also der BVB kann ruhig der Formmeister sein. Am Ende ist es aber wichtig, was dann beim Pokalauftakt und beim Auftakt gegen St. Pauli passiert, ne?
Richtig. Ich glaube allerdings, dass man an den beiden Tests, auch wenn man, du hast es gerade schon angesprochen, Siegen vielleicht da ein bisschen ausklammern muss. Aber ich finde schon, die Verantwortlichen betonen ja auch immer wieder, dass die Mannschaft nicht so viel verloren hätte und dass man quasi auch nicht so von Null startet, sondern dass die Mannschaft eben sowohl was die Fitness angeht, als auch eben das Spielerische jetzt im Sommer nicht so viel verloren hat. Und ich glaube, zumindest waren die Testspiele ein Indiz dafür, dass das wirklich so ist. Und vielleicht ist das auch ein Grund, gerade Transfers, gerade Thema so ein kleinerer Kader, dass die Verantwortlichen da wirklich vielleicht ein bisschen entspannter sind, als viele Fans sich wahrscheinlich wünschen und auch als wir manchmal vielleicht glauben können, weil halt einfach gesagt wird, der BVB ist keinesfalls schlechter geworden, hat mit Joe Bellingham den Königstransfer ja bereits früh getätigt. Das heißt, man hat sich klar verstärkt. Die Abgangskandidaten, Gio Reyna, Cole Campbell, auch ein Sebastian Allaire, über den wir schon gesprochen haben, haben jetzt auch nicht die übergeordnete Rolle gespielt in der Schlussphase unter Kovac. Voraussetzung dafür, dass das aber alles so weiterläuft, ist dann natürlich eine vergleichsweise verletzungsfreie, sage ich mal, Hinrunde, wenn das jetzt alles so aufgeht, wie wir das erwarten jetzt in den letzten Transferwochen. Dementsprechend steht und fällt meiner Meinung nach sehr viel damit, wie der BVB durch die Saison kommt. Aber auch da traue ich Niko Kovac zu, das Fitness-Thema und das Verletzten-Thema, es hat sich ja auch viel im Staff getan, habt ihr auch schon drüber gesprochen, vielleicht ein bisschen besser hinzubekommen, sodass, wenn die Spieler alle fit sind, glaube ich, ist der Kader gut. Aber es tun sich halt sehr schnell Lücken auf, sobald ein Schlüsselspieler ausfällt.
Hm. Ja, das ist völlig richtig. Also deshalb, ich finde schon auch in Sachen Transfers 2-3 muss der BVB fast schon auch machen, um die Situation zu erhöhen, um einfach auch qualitativ besser zu werden. Aber auch wenn das natürlich viele haben natürlich auch zu Recht noch diese schlechte Hinrunde im Kopf mit Spielern, die teilweise echt neben der Spur waren, lustlos gewirkt haben, nicht fit genug gewirkt haben. auf dem Papier ist es aber keine schlechte Mannschaft. Und du sagst es auch richtig, die anderen Mannschaften haben sich jetzt auch nicht so verstärkt, dass ich sage, da muss der BVB zittern. Trotzdem, finde ich, müssen sie was machen. Manni, du hast gestern Umfragen gemacht und hast erzählt, dass ich habe auch mal in eurem Podcast kurz reingehört, kann man an der Stelle auch sagen, ne, die Dortmund-Woche, die betreibst du ja mit Olli Müller, die ich ja vorher auch gemacht habe. Jonas, ich glaube, ihr wollt demnächst auch einen starten bei der WAZ.
Ne? Genau. Echte Tiefe soll das Ganze heißen, angelehnt natürlich an das legendäre BVB-Motto. Soll sich ein bisschen abgrenzen von dem, was aktuell schon auf dem Markt gibt. Und zwar werden wir uns mit dem Kollegen Christian Wurb, der dem einen oder anderen sicherlich auch entweder aus Videos oder aus Texten oder Pressekonferenzen bekannt ist, werden uns ein Thema die Woche rauspicken und das mal so ein bisschen in der Tiefe besprechen. Das kann dann auch mal so ein bisschen fernab der Transferaktualität oft sein, dass man mal so ein bisschen Einblicke in den Verein bekommt. Würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere da mal soll ab in 2 Wochen an den Start gehen, jeden Donnerstag auch immer. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf das große Projekt.
So, die Rechnung in Höhe von 1.000 Euro reichen wir ein für die 20 Sekunden Werbung. Manni, ich wollte dich noch fragen, du hast natürlich einige Fans befragt, Wöchse, sagen wir in der Fernsehsprache, Vox Pops eingesammelt und von ganz alleine kamen ganz viele auf einen Mann zu sprechen, ne?
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also du fragst BVB-Fans Thema Neuzugänge, Transfers und jeder hat gestern von diesen 7, 8 Leuten, die ich befragt habe, gesagt, ja, also Jadon Sancho fände ich schon gut, wenn der kommt, der bringt einiges mit und dabei hatte ich gar nicht den Namen in den Mund genommen. Also was der Mann in Dortmund, ja jedes Jahr kann man ja fast schon sagen, auslöst, das ist wirklich unfassbar. Ich bin immer so ein selbst bisschen zwiegespalten zwischen wie geiler Kicker, zweifelsohne, hat bringt so ein Stück weit ja auch so Glamour-Faktor und so weiter mit. Auf der anderen Seite finde ich vieles ein bisschen zu romantisiert, um diese Person Jadon Sancho irgendwo da mittendrin liegt wahrscheinlich die Wahrheit, aber ja, die BVB-Fans, das hat gestern auch diese Umfragen gezeigt, die wünschen sich tatsächlich nichts mehr als Jadon Sancho ein drittes Mal beim BVB zu sehen.
Ja, da muss ich auch sagen, können wir die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen dämmen. Ich meine, wir hatten ja auch drüber berichtet, es ist nach wie vor so, dass der BVB sich konkret mit dem Namen beschäftigt, auch eben, weil er auf dem Markt ist, weil er die Vergangenheit hat. Aber auch nochmal 2 Telefonate jetzt kurz vor dem Podcast gehabt. Man darf auch nicht vergessen, selbst wenn der auf Gehalt verzichtet, der ist 25 Jahre alt, er würde theoretisch einen 4- bis 5-Jahres-Vertrag bekommen in so einem Alter mit einem Gehalt wahrscheinlich von 8, 9, 10 Millionen Euro, was dann so die Kategorie eines solchen Spielers ist, plus eben diese Ablöse 18 bis 20, die United fordern würde. Da ist das ein 70-Millionen-Paket, ne, für einen Spieler, der einen dritten Anlauf hat, der gerade nicht so richtig vom Fleck kommt. Also da ist die Skepsis aktuell schon noch höher und überwiegt noch mehr, als dass sie sich dazu geneigt fühlen, das aktuell tatsächlich zu machen. Auch wenn es jetzt wieder Angebote gab, der BVB oder Medienberichte gab, der BVB würde pushen, es wird ein Angebot vorbereitet. Das macht natürlich auch unsere Arbeit nicht einfacher, weil wir, so geht es euch wahrscheinlich auch, jeden Tag etliche Nachrichten bekommen, was ist da los, könnt ihr das einordnen und man auf jeden Zug aufspringen muss. Jonas, was glaubst du? Jetzt hast du ja schon eine sehr, na, wobei gewagt ist die Prognose nicht. Ich glaube auch, dass es mit Chukwuemeka klappen wird, rausgehauen. Was glaubst du bei Sancho bis zum 1.9.?
Ja, ich glaube, das ist ein Transfer, der sich ziehen würde. Also ich glaube, das wäre, wenn dann auch ein Ding, was der BVB sehr spät machen würde. Also sollte Sancho bis dahin nichts anderes haben, kann ich mir schon vorstellen. Und der Preis dann eben in so einem Rahmen liegt, der vielleicht dann sogar unter dem liegt, was du gerade gesagt hast, wenn sich sowas ergeben sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es im Verein den einen oder anderen gibt oder glaube es auch so gehört zu haben, dass er sagt, eigentlich muss es dann machen. Aber du hast richtig gesagt, die Risiken sind da und deshalb glaube ich, dass die Prioritätenliste jedenfalls aktuell anders aussieht und Jadon Sancho sozusagen aber im Hintergrund immer wieder wabert und da würde ich auch aus den Lehren des vergangenen Winters, als Jadon gekommen ist, nie was ausschließen.
Ja, so würde ich es tatsächlich auch sehen. Prioritäten hast du geschildert, auf jeden Fall vorne in der Offensive, Angriffsreihe etwas zu machen. Fabio Silva, das haben wir eingangs berichtet, hat der BVB jetzt das Angebot an den Spieler abgegeben. Genauso sind weiterhin Buonanotte und Chukwuemeka ein Thema. Und ja, bei Sancho kann ich mir, wenn dann vorstellen, auch wie du es sagst, dass das ganz spät was passieren könnte. Ja, Jungs, nehmt uns einmal vielleicht nochmal, wir sind am Ende angekommen, so rein in euren Tagesalltag, sind ja doch unterschiedliche Arbeiten, die wir so so machen, obwohl wir natürlich alle das Gleiche tun. Wir sehen uns gleich bei der Medienrunde mit Joe Bellingham. Ich hoffe, ihr habt euch gute Fragen einfallen lassen. Aber wie geht ihr in so einen Tag rein? Das ist ja das, klar, Konferenzstruktur, das ist wahrscheinlich der feste Punkt, den ihr beide habt. Aber so richtig planen können wir auch nicht so richtig, ne? Oder ihr wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nee, gar nicht. Also irgendwie sieht ja auch jeder Tag ein Stück weit anders aus. Wir haben so ein paar Rahmendaten, sag ich mal, an die ich mich so ein bisschen klammer. Das ist einmal unsere Morgenkonferenz um 8:45 Uhr. Da hast du aber normalerweise zu der Zeit schon ein bisschen was durchgelesen. Was ist am letzten Abend eigentlich nochmal aufgeploppt oder in der Nacht? Oder was könntest du heute angehen thematisch? Dann besprichst du das dann und dann gehst du eigentlich an die Arbeit. Also bei mir, du hast das ja schon gesagt, gehört ja irgendwie alles so ein bisschen dazu, wie bei uns allen mittlerweile. Also da gibt's nicht mehr so dieses eine Feld, was wir nur zu bearbeiten haben, dann schreibst du meistens einen Text, da gibt's später noch Aufsage, dann gibt's natürlich die Medienrunde, die muss dann natürlich auch nachbereitet werden, viel telefonieren währenddessen mit Kollegen, mit Kontakten, wie auch immer, und da überall dahinter sein, weil wenn Patrick Berger wieder irgendeine Transfer-News raushaut, da müssen wir dann auch nochmal checken, ob wir das auch so verbreiten können.
Vielen Dank erstmal für das Lob. 8:45 Uhr, das weiß ich auch noch von Sport1. Bei uns ist es 9:15 Uhr und jetzt kommt die WAZ Zeitungsjournalisten mit 10 Uhr. Oder was ist bei euch?
Nee, 9:30 Uhr wäre es.
Ah, okay, aber dann seid ihr die Letzten.
Ich bin da eigentlich aber tatsächlich relativ frei und sozusagen informiere sozusagen die Redaktion von mir, meine Chefs bzw. meine Kolleginnen und Kollegen dann eigentlich von mir aus, also nicht in so einer festen Konferenzstruktur, sondern melde mich dann am frühen Morgen, übrigens auch früher als 9:30 Uhr, dann bei denen, was ich so am Tag vorhabe. Und das sieht eigentlich ähnlich wie bei euch aus. Ich mache mir eigentlich am Tag vorher fast schon immer Gedanken um den nächsten Tag. Also es geht mir, also am gleichen Tag geht es mir eigentlich nur noch um die Umsetzung, um die Texte. Im besten Fall ist die Recherche dann noch abgeschlossen, sodass man eigentlich nur noch losstarten kann. Und gleichzeitig hat man dann eben noch, wie heute, finde ich, eine fantastische Medienrunde mit Joe Bellingham, wo man sicherlich sehr viel draus machen kann. Ich bin mir nicht sicher, weil ich bei der Club-Weltmeisterschaft nicht da war. Aber ich glaube, Joe Bellingham hat dort so groß noch nie gesprochen. Ich glaube, der hat ein DAZN-Interview gegeben. Aber jetzt ist, glaube ich, das erste Mal, wo er dann so auch vor den lokalen Journalisten spricht. Und da verspreche ich mir sehr viel von. Ich habe auch sehr viele Fragen, was nochmal den Transfer angeht, wie so seine Pläne mit dem BVB sind. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Und wir haben, glaube ich, alle einfach lange Tage, aber es macht ja auch Bock. Also gibt Schlechteres, als hier am Steinern im Meer zu sein, den BVB zu verfolgen. Ja, und hoffentlich die Fans ganz gut zu informieren.
Sehr gut. Die Berge werden wir hoffentlich noch vielleicht gemeinsam hochjagen. Mal schauen. Bellingham später in der Runde. Und ich bin gespannt, was für Fragen ihr euch einfallen lassen habt für den jungen Burschen. Ja, vielen Dank, dass ihr in der Expressfolge hier bei uns dabei wart. Und ihr wisst, wo ihr Manni und Jonas überall sehen und verfolgen könnt auf verschiedenen Kanälen. Hört da gerne auch mal bei denen rein, aber bleibt uns natürlich treu, Jesko und mir. Und damit wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank, ihr beiden.
Danke auch. Ciao zusammen.
Cheers zusammen.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von